Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die Northern Ireland Open, das zweite Turnier der Home Nation Series, ist erst 2 Tage alt, doch wir haben schon gesehen, wie der Champion des Champion of Champions ausgeschieden ist und wir haben schon einen Maximum Break gesehen. Da müssen wir darüber sprechen und das tue ich wie immer mit unserem Experten Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Moin Andreas.
Wir fangen mal an mit dem Maximum Break, weil das kommt ja immer noch relativ selten vor. Stuart Bingham hat das 6. Maximum Break seiner Karriere gespielt. Gegen Lu Ning hat er mit 4-3 gewonnen, hat sich sehr schwer getan, aber in seinem ersten Frame hat er gleich mal die 147 gespielt.
Ja, genau, schon das sechste perfekte Break für ihn, das 3. in dieser Saison. Die letzten 4 Maximum Breaks wurden allesamt entweder von Tom Ford oder von Stuart Bingham gespielt. Also Tom Ford darf sich seine virtuelle, fiktive Million schon mal zu einem Drittel teilen mit Stuart Bingham. War ein fantastisches Break, von vorne bis hinten gut durchgezogen, eigentlich keine wirklichen Schwierigkeiten bei. Und wirkliche Schwierigkeiten hatte Stuart Bingham im gesamten Match eigentlich am Anfang nicht. Erst gegen Ende des Matches wurde es dann doch nochmal spannend. Lu Ning steigerte sich im Spielverlauf und Stuart Bingham ließ dann irgendwann deutlich nach. Nach der 147 stahl er Lu Ning noch den zweiten Frame mit einer 58. Der hatte eine 57 vorgelegt. Im nächsten Frame eine weitere 57 von Stuart Bingham zum 3-0. Und da war das Match eigentlich relativ in guten Händen bei Bingham. Aber Lu Ning hatte was dagegen. Stuart Bingham legte nämlich im nächsten Frame eine 57 vor, 3x 57 in Folge bei den beiden. Und die reichte für Bingham diesmal nicht. Mit einer 70er Clearance erzwang Lu Ning immerhin einen 5. Frame. Den holte er sich dann mit einer 78, gewann dann auch den 6. auf Schwarz und erzwang so einen Decider, in dem sich Bingham dann mühevoll durchbeißen musste. Am Ende dann sicherlich auch ein bisschen Glück hatte. Lu Ning hatte da eigentlich auch im Decider relativ gute Chancen, das über die Bühne zu bringen. Aber nach einem etwas längeren Safety-Duell ging Stuart Bingham dann peu à peu in Führung und holte sich dann auf die Farben diesen Frame, um sich hier durchzusetzen. Das wäre sicherlich eine sehr bittere Sache gewesen, wenn er hier trotz einem Maximum Break dann ausgeschieden ist. Aber daran sieht man dann halt auch, so ein Break bringt am Ende des Tages auch nur einen Frame. Das Match muss man dann irgendwie trotzdem noch über die Bühne bringen.
Warum spielt Stuart Bingham diese vielen Maximum Breaks? Weil es gibt nicht viele Spieler, aktiven Spieler, die mehr Maximum Breaks als er gespielt haben. Er wird immer so ein ganz kleines bisschen unterschätzt dann auch. Er ist nicht, erst eher von kräftiger Statur. Er hat die Glatze. Er ist schon Weltmeister geworden, aber man hat immer noch das Gefühl, dass er zwischendurch unterschätzt wird. Und dann spielt er Maximum Break um Maximum Break.
Ja, es hat ein sehr guter Breakbuilder. Da gibt es ja einige Spieler, die auch in den Maximum-Listen auftauchen, die jetzt titeltechnisch da noch nicht ganz so mithalten können. Ein Liang Wenbu hat auch 3 Maximum Breaks auf dem Konto. Tom Ford, der schon 2 in dieser Saison gespielt hat, steht bei 5 Maximum Breaks und hat ja selber an sich noch keinen einzigen großen Titel geholt. Wartet da ja immer noch auf seinen wirklichen Durchbruch, sage ich mal, und dass er auch schon inzwischen Herbst seiner Karriere. Also es gibt da einige Spieler, die richtig gut sind, was diese perfekten Breaks anbelangt. Und Stuart Bingham ist eben auch ein unheimlich konzentrierter Spieler, wenn er einmal im Break drin ist. Und ist da auch nicht so wie Mark Williams, der ja da ab und zu mal nicht unbedingt auf Centuries Wert legt. Ich glaube, auch ein Mark Williams könnte mit seinem Breakbuilding deutlich mehr Maximum Breaks in seiner Karriere gespielt haben, als nur die 2, die er auf dem Konto hat. Da gibt es eben Spieler, die das dann besser auf den Tisch bringen und manche, die dann eben etwas schwächer sind. Und Stuart Bingham zieht das super durch, ist damit auf dem geteilten 4. Platz, was die Anzahl der Maximum Breaks anbelangt. Zusammen mit Ding Junhui, der auch 6 Maximum Breaks gespielt hat und mehr haben da nur John Higgins, Stephen Hendry und Wally O'Sullivan auf dem Konto. Also das ist sicherlich für ihn auch so eine gute kleine Randnotiz. Und man darf nicht vergessen, der ist ja auch Weltmeister geworden inzwischen. Also Stuart Bingham ist aus dem Schatten der zweiten Reihe, dieser typischen zweiten Reihe inzwischen entwachsen. Und auch wenn er immer noch so ein kleines bisschen unterschätzt wird, das sollte man nicht tun. Stuart Bingham ist inzwischen ein Topspieler, feste Größe in den Top 16 und da ist das eigentlich nur eine logische Konsequenz. Auch wenn er sicherlich, was die Maximum Breaks anbelangt, darf man auch nicht vergessen, 3 seiner 6 Maximum Breaks hat er innerhalb des letzten Jahres gespielt. Innerhalb der letzten, 18 Monate, würde ich mal sagen. Also es läuft bei ihm in der letzten Zeit dann, was sowas angeht, vielleicht auch noch ein bisschen besser.
Gegen Jordan Brown wird er jetzt spielen in der zweiten Runde. Wir können mal darüber sprechen, dass im letzten Spiel des Tages Neil Robertson, der Sieger des Champion of Champions und seinen Sieg gegen Judd Trump in diesem Finale, in diesem fantastischen Finale, ist keine 72 Stunden her, dass er verloren hat mit 4-3 gegen Mark Joyce. Es ist sicherlich schwierig, nach solch einem unglaublichen Finale dann wieder die Normalform an den Tisch zu bringen und dann wirklich das Tagesgeschäft dann ja auch wieder zu gestalten. Und Mark Joyce ist wahrscheinlich dann auch nicht der Gegner, wo man jetzt sagt, der fordert einen schon wieder sofort bis ans Letzte, beziehungsweise das Spiel macht dann auch so einen Spaß wie zum Beispiel gegen Judd Trump. Ich habe viel Verständnis dafür, dass Neil Robertson mit 3-4 ausgeschieden ist. Wie ging es dir?
Ja, ist natürlich immer schwierig, nach so einem Highlight hier wieder in den Alltagstrott zurückzukehren. Neil Robertson hat gestern im Prinzip den Start komplett verpennt. Die ersten 3 Frames waren nicht gut vom Australier. Mark Joyce war da jetzt auch noch nicht der brillante Akteur, holte sich aber vor allem dann eben auch mit der etwas besseren Chancenauswertung die ersten 2 Frames. Neil Robertson hatte da in beiden Frames eigentlich auch eine Möglichkeit, in einen Break zu kommen, schaffte das aber nicht. Viele leichte, kleine Ungenauigkeiten bei ihm, 52, und er hätte auch den dritten Frame holen können. Den stahl Neil Robertson dann, beziehungsweise er kämpfte sich auf Schwarz und kam so peu à peu dann ins Match rein und dann entwickelte sich ein richtig guter Schlagabtausch, der bei Best of Seven dann eben auch mal für den Underdog enden kann. Neil Robertson glich mit einer 71 aus. Dann ging es wirklich peu à peu in besserer Form zwischen den beiden weiter. Eine 137er Total Clearance von Mark Joyce im 5. Frame, was übrigens das 100. Century Break von Mark Joyce war, ist damit der 70. Spieler, der diese Grenze erreicht hat von 100 Centuries. Eine 89 von Neil Robertson, um den Decider zu erzwingen, und in dem hatte er auch die erste Möglichkeit. Machte aber nicht viele Punkte draus. Mark Joyce sagt Danke und holt sich mit einer 114 den Decider mit einem Century das Ganze also beendet. Kleine Analogie also zu Neil Robertsons Sieg am Wochenende, da hat er das gleiche ja Judd Trump angetan, mit einem Century im Decider das Match zu beenden. Gestern lief es dann eben umgekehrt. Neil Robertson wird sicherlich nicht komplett unglücklich sein über diese Niederlage. Klar ist sowas immer doof, aber jetzt hat er dann auch vor der UK Championship eine etwas längere Pause, kann sich da in Ruhe wieder auf das Turnier vorbereiten. Und für Mark Joyce war es sicherlich einer der wichtigsten Siege oder einer der besten Siege in den letzten Jahren. Von ihm hört man ja jetzt auch nicht so oft, dass er die Topspieler in Reihe schlägt.
Und er hat das 100. Century Break seiner Karriere gespielt. Er ist der 70. Spieler, dem das gelungen ist. Und auch hier ist er in einem immer noch sehr exklusiven Kreis, was diese Century Breaks angeht. Also Mark Joyce ist auch eine Runde weiter, spielt jetzt gegen Jackson Paige in der zweiten Runde. Wir haben auch gestern den ersten Auftritt von Ronnie O'Sullivan gehabt. Ronnie O'Sullivan, der ja letzte Woche dann gegen Neil Robertson in einem auch fantastischen Halbfinale ausgeschieden ist, ist immer noch nicht so richtig in dieser Form, wo man sagt, ja, er cruist durch, das ist wunderschön anzuschauen. Auch gestern gegen Oliver Lyons war das durchaus, ja, Stückwerk zwischendurch, aber er ist durchgekommen. 4-2 gegen Oliver Lyons, auch Ronnie O'Sullivan steht in der zweiten Runde.
Ja, Ronnie O'Sullivan zeigt in dieser Saison bisher irgendwie 2 verschiedene Gesichter. Eins bei Einladungsturnieren, wo wie dem Shanghai Masters oder dem Champion of Champions, wo er wirklich richtig gutes Snooker spielt teilweise, auch wenn noch nicht alles rund lief, auch letzte Woche in Coventry natürlich nicht. Aber dort spielt er deutlich besser als bei Ranglistenturnieren. Da läuft es sehr, sehr rumpelig bei ihm inzwischen. Und das ist eigentlich keine gute Sache, denn er muss ein bisschen aufpassen auf seine Ranglistenposition, auf die Qualifikation natürlich auch für die 3 Turniere, wo die Einjahresrangliste dann eben auch wichtig wird. World Grand Prix, Players Championship, Tour Championship. Da ist er momentan nicht gut platziert drin und da müssen natürlich irgendwann die Ergebnisse kommen. Oliver Lyons, muss man leider sagen, wenn er das gestern deutlich besser ausgenutzt hätte, die Fehler, die Ronnie O'Sullivan eingebaut hat, vor allem zu Beginn des Matches, dann muss er dieses Ding eigentlich gewinnen. Das fing schon im ersten Frame an, den Ronnie O'Sullivan irgendwie holt auf die Farben. Oliver Lyons mit mehreren Chancen, viele leichte Fehler bei Ronnie O'Sullivan. Die nächsten zwei Frames gingen dann an Oliver Lyons und das, obwohl auch der kein vernünftiges Break zustande brachte. Highbreak von knapp über 30 Punkten. Ronnie O'Sullivan in den ersten drei Frames mit einem Highbreak von um die 20 Punkte. Also das zeigt dann auch, was da gestern zu Beginn des Matches los war. Und der vierte Frame war dann so der endgültige Wendepunkt in diesem Match, denn Oliver Lyons bekam Chance um Chance, sich auch diesen Frame zu holen, holte sich mal hier ein paar Punkte, mal da ein paar Punkte. Und irgendwann hatte man das Gefühl, jetzt wird Ronnie O'Sullivan zu bunt. Aus einer guten Chance heraus, die er bekam bei Oliver Lyons, einen etwas riskanten Ball, versuchte über eine Bande zu lochen. Machte er dann eine 87, das war das höchste Break und auch das einzige hohe Break im Match. Und ab da lief es dann nur noch in Richtung von Ronnie O'Sullivan. Oliver Lyons bekam zwar auch in den Frames 5 und 6 nochmal eine Chance, aber Punkte machte er dann keine vernünftigen mehr draus und O'Sullivan spielte das dann souverän runter, gewann das Match am Ende mit 4-2, aber das ist auch letztlich das einzig Positive, was man darüber sagen kann. Also der wird sich stark steigern müssen, wenn er hier im Laufe der Woche um den Titel mitspielen möchte. Nächster Gegner für ihn auch wieder, vielleicht nicht einfach, da in Konzentration reinzukommen, wird nämlich ein 16-jähriger Chinese sein. Paifan Lei, der gestern seinen ersten Profisieg gefeiert hat auf der Main Tour. Also auch das für ihn sicherlich jetzt kein Match, was sich Ronnie O'Sullivan vorstellt, um da in ein vernünftiges Snooker reinzukommen. Also wird sehr interessant sein zu sehen, ob er in dieser Woche irgendwie sein Spiel in den Griff bekommt, dass er auch bei Ranglistenturnieren mal ein, zwei gute Ergebnisse einfährt.
Apropos erster Matchsieg, auch David Lilly hat seinen ersten Matchsieg eingefahren auf der Profitour und das schon vorgestern. Wir sprechen ja so ein bisschen auch über die ersten beiden Tage dieser Northern Ireland Open und zwar gegen Ding Junhui und dessen Talfahrt bzw. dessen Formkrise geht weiter. 2-4 unterlag Ding Junhui gegen David Lilly, der, wie gesagt, seinen ersten Sieg auf der Profitour gefeiert hat.
Hier kamen wieder mal zwei Sachen zusammen. David Lilly hat einen sehr guten Tag erwischt, hat seine Frames, die er gewonnen hat, allesamt mit einem hohen Break aus der ersten Chance heraus jeweils gewonnen, zumindest die ersten drei Frames. Da hatte Ding Junhui im Prinzip keine Chance, wurde da fast an die Wand gespielt von David Lilly. 96, 82, 84, das waren die Breaks. Ding Junhui kam dann nochmal etwas besser ins Match rein, aber das Selbstvertrauen ist bei ihm halt im Moment komplett weg. Er hat nicht die Nervenstärke, er hat nicht den Biss und vor allem, also Oliver Kahn würde sagen, nicht die Eier im Moment, um so ein Match dann nach 0-3 auch nochmal drehen zu können. Eine 86 zwar im vierten Frame, im fünften Frame auch souverän geholt, aber am nächsten dann auch wieder von ein, zwei kleinen Fehlern aus der Ruhe bringen lassen und David Lilly eine gute Chance gegeben. Der machte dann mit einer 71 den Frame und damit das Match klar. Und das ist so eine Abwärtsspirale, in die Ding Junhui inzwischen geraten ist, aus der er sehr, sehr schwer rauskommen kann. Denn bei Ding Junhui ist das Selbstvertrauen ungemein wichtig für sein eigenes Spiel und das fehlt ihm im Moment komplett. Also da wird es ein sehr, sehr langer und harter und sehr steiniger Weg für ihn zurück an die Spitze, wenn er es dann irgendwie nochmal schaffen möchte. Also da sehe ich im Moment leider auch keine guten Tendenzen, denn ohne gute Ergebnisse wird er kein Selbstvertrauen bekommen und ohne Selbstvertrauen wird er auch keine guten Ergebnisse einfahren. Das ist ein Teufelskreis und da auszubrechen wird für Ding Junhui sehr schwer.
Ding Junhui also ausgeschieden von den Top-Profis sind Tom Ford, Ryan Day und unter anderem auch David Gilbert. Wir haben eben schon über den Sieger des Champion of Champions gesprochen, der verloren hat. Das wäre beinahe auch dem Finalisten des Champion of Champions passiert. Judd Trump ist gestern nämlich gerade ganz, ganz knapp an einer, nicht Blamage, aber einer Überraschung vorbeigeschrammt. Er hätte beinahe 4-3 verloren und das, Christian, obwohl er schon mit 3-0 geführt hatte.
Ja, und die Art und Weise, wie er 3-0 geführt hat, lässt da eigentlich noch mehr Ungläubigkeit aufkommen, dass das tatsächlich in einen Decider ging. Denn Judd Trump hat losgelegt wie die Feuerwehr. 106, 122, 111, 3 Centuries in Folge gespielt, 3-0 in Führung gestürmt. James Cahill wusste da gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Und dann entgleitet Judd Trump das Match. weil James Cahill nicht nur taktisch dann die besseren Antworten parat hatte, sondern weil da Trump nicht nur zwei Fehler noch eingebaut hat, sondern weil James Cahill sich in dieses Match reingebissen hat, teilweise richtig, richtig klasse Bälle gelocht hat und gezeigt hat, warum er zum Beispiel auch bei der Weltmeisterschaft ja in der ersten Runde Ronnie O'Sullivan rausgehauen hatte. Er kämpft sich den vierten Frame auf Schwarz, holt sich den mit zwei Pünktchen Vorsprung am Ende, holt sich den fünften Frame auf die Farben mit zwei Breaks von mehr als 50 Punkten, 56, 55, auch den sechsten Frame. Und auf einmal geht dieses Match, was ganz sicher aussah in Richtung von Judd Trump, in Richtung des amtierenden Weltmeisters, in einen Decider. Dort hatten beide eine kleine Möglichkeit am Anfang. James Cahill machte einen Punkt draus. Judd Trump machte 32 Punkte draus, musste dann erstmal aussteigen aus seiner nächsten Chance heraus, dann aber eine 75, mit dem er Frame und Match dann am Ende doch noch über die Ziellinie gebracht hat. Aber das war ein sehr wichtiger Auftritt hier vielleicht auch für Judd Trump, ein sehr wichtiger Auftakt am Anfang, sich etwas durchbeißen zu müssen. Ich bin ja eigentlich auch etwas überrascht, dass Judd Trump hier tatsächlich angetreten ist. Ich glaube, wenn er nicht Titelverteidiger gewesen wäre bei diesem Turnier, also er hat das ja in der letzten Saison gewonnen, dann hätte er das Turnier vermutlich auch abgesagt, um sich mal ein bisschen Pause zu gönnen vor der UK Championship dann vor allem auch. Aber Judd Trump ist eben auch jemand, der sehr viel und gerne Snooker spielt und sich Matchpraxis dann eben auch so reinholt. Aber dass es gestern in einen Decider gehen musste und dann noch so spannend wurde, damit hat er, glaube ich, selber nicht gerechnet.
Judd Trump gewinnt mit 4-3. Ein Spiel haben wir noch, über das wir sprechen müssen, das nämlich von Simon Lichtenberg. Der hatte gleich seinen ersten Auftritt am Montag um 11 Uhr, unterlag dann Zhang Andan mit 1-4. Wie ist das Match verlaufen?
Ja, Simon ist eigentlich gut gestartet, hatte sich den ersten Frame geholt mit zwei 30er-40er Breaks und hat dann in der Folgezeit kaum noch Chancen bekommen. Die nächsten zwei Frames hat ihm Zhang An damit Centuries um die Ohren gehauen. Da hat der Chinese aus der ersten Chance raus Breaks von 139 und 132 gespielt und die endgültige Entscheidung fiel im Grunde dann im vierten Frame, der auch lange umkämpft war. Ähnlich wie der erste Frame, in dem Simon es dann aber nicht schaffte, vernünftig in ein hohes Break oder in einen Break reinzukommen, aus dem ein paar mehr Punkte entstehen als eben so 10, 12 bis 20. Das reicht dann eben einfach nicht. Zhang Andan mit der deutlich besseren Chancenauswertung. Und im letzten Frame hat der dann auch eine 52 gespielt nochmal und das dann mit 4-1 relativ klar gemacht. Also Simon Lichtenberg wartet in dieser Saison noch auf einen Sieg auf der Main Tour. Er wird Erfahrungen sammeln und wird das dann hoffentlich auch mit reinnehmen können und sich dann irgendwie in der nächsten Saison oder in der Übergangsphase zur nächsten Saison sein Main-Tour-Ticket zurückholen können. Ansonsten wird es das wahrscheinlich erstmal gewesen sein auf der Profitour für Simon Lichtenberg, dass er seine Tourkarte da irgendwie erhalten kann in dieser Saison, halte ich dann doch für sehr unwahrscheinlich.
Wir haben die ersten zwei Tage gesehen der Northern Ireland Open. Sie verliefen sehr, sehr unterhaltsam. Neil Robertson ist schon ausgeschieden. Weitere Top-Profis sind schon raus. Ronnie O'Sullivan ist weitergekommen. Und Stuart Bingham hat das sechste Maximum Break seiner Karriere gespielt. Das war Christian Oemeke mit seiner Einschätzung zu den ersten beiden Tagen der Northern Ireland Open. Danke, Christian.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf
meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.